بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wir machen heute weiter mit علوم القرآن, also die Koranwissenschaften. Und zwar sind wir jetzt angekommen bei dem Thema الوحي. الوحي ist die Offenbarung. Und warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Nun, weil der Koran, wie wir das schon definiert haben, die Offenbarung der Worte Allahs zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darstellt. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Erst einmal, wie es gang und gäbe ist, die sprachliche Definition. Unter dem Ausdruck Al-Wahi versteht man in der arabischen Sprache die verborgene Übermittlung von Wissen und der schnelle Hinweis. Das heißt, wenn du eine Info übermittelst auf verborgene Art und Weise, dann reden wir hier von Wahi. Egal, ob das von Mensch zu Mensch ist oder irgendwie anders. Das ist im Arabischen. Hat jetzt mit dem Religiösen nichts zu tun. Oder die schnell oder der schnelle Hinweis. Dies kann in Form von Zeichen, Eingebung, Hinweise und auf anderen Arten geschehen. Also jede Übertragung von Information von einem Absender zu einem Empfänger auf einer verborgenen Art und Weise nennen wir im Arabischen Al-Wahyu. Im Koran wird dieser Begriff Al-Wahyu unterschiedlich benutzt. Unterschiedlich sprachlich benutzt. Das heißt, Al-Quran benutzt dieses Wort Al-Wahi bzw. das Verb, ja, Auha, auf unterschiedliche Art und Weise, was noch nicht die religiöse, fachspezifische Definition darstellt. Ja. Schauen wir uns mal an, wie dieser Begriff Al-Wahyu im Koran benutzt wird. Zum einen sagt Allah Azza wa Jal, und wir gaben der Mutter Musas ein, stille ihn. Also, und hier wurde das Verb benutzt, wa awhayna, wir gaben ein. Also ist das die Eingebung. Die Eingebung bedeutet, dass der Mensch diesen Gedanken nun bekommt, auf eine Art und Weise. Auch die Eingebung zu den Tieren wird im Koran als Wahi erwähnt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, und dein Herr hat der Biene eingegeben. Also, hier wurde auch das Verb Auha benutzt. Und zwar zu wem? An-Nahl. An-Nahl sind die Bienen. Nimm dir in den Bergen Häuser, in den Bäumen und in dem, was sie an Spalieren errichten. Was heißt nun hier die Eingebung zu den Tieren? Das heißt, dass die Tiere diesen Instinkt bekommen, eben dies und jenes zu tun. Dann erwähnt Allah Azza wa Jal auch diesen Begriff als den schnellen Hinweis durch Zeichen. Allah Azza wa Jal sagt, so kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen, preist morgens und abends. Ja, auch hier, وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ. Also, er hat ihnen das zu verstehen gegeben. Ebenso wird die Einflüsterung des Teufels im Koran als Wahi bezeichnet. Allah Azza wa Jal sagte, die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Götzen dienen. Also, hier wurde die Eingebung wieder erwähnt. Im Arabischen wird wieder das Verb Auha benutzt. Und die Eingebung zu den Engeln wird im Koran auch mit diesem Begriff beschrieben. Allah Azza wa Jal sagt, als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch, so festigt diejenigen, die glauben. Also sind das unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Geschöpfe, die eine Offenbarung bekommen. Aber es ist klar, dass nicht jede dieser Offenbarungsformen die Offenbarung ist, die nun in der Koranwissenschaft erforscht wird und Grundlage ist, sondern all das ist sprachlich gesehen legitim, dass man hier das Verb Auha oder das Nomen Al-Wahyu benutzt. Was ist nun Al-Wahyu in der Koranwissenschaft? Was verstehen wir unter dem Begriff Al-Wahyu? In der Koranwissenschaft versteht man unter dem Begriff Offenbarung, also Al-Wahyu, die Übermittlung Allahs, was er an Rechtleitung bekannt geben möchte, an seine auserwählten Diener, auf verborgener und schneller Art und Weise. Also beinhaltet diese Definition auch ein Teil der sprachlichen Definition. Die sprachliche war die verborgene Übermittlung und die schnelle. Das wurde hier übernommen in der koranwissenschaftlichen Definition und zusätzlich dazu wurde es eingeschränkt, dass diese schnelle und verborgene Übermittlung auf wen begrenzt ist? Auf die Propheten. Das heißt, damit sind die Eingebungen auf andere Menschen oder auf Tiere oder Engel oder die Eingebung der Teufel untereinander oder die Einflüsterung, damit ist dieses alles ausgeschlossen in der islamwissenschaftlichen oder koranwissenschaftlichen Definition. Danach kommen wir nun zu einem interessanten Thema, und zwar den Ebenen der Offenbarung. Das heißt, wie geschieht diese Offenbarung? Al-Wahyu, wie funktioniert das? Ja. Und hier erwähnt Allah Azza wa Jal unterschiedliche Formen, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten etwas offenbart. Etwas also auf verborgene Art und Weise und auf schnelle Art und Weise übermittelt an Geboten und an Informationen, die Allah Azza wa Jal verbreiten möchte. Allah Azza wa Jal sagt, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben von Offenbarung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will, gewiss er ist erhaben und allweise. Welche Formen der Offenbarung können wir aus dieser Ayah nun entnehmen? Ich wiederhole sie mal. Allah Azza wa Jal sagt, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben von Offenbarung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Wie viele Formen sind hier erwähnt? Drei. Sehr schön. Die erste ist was? Allah Azza wa Jal sagt, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Offenbarung, also außer durch Eingebung. Das ist also die erste Form, Offenbarung. Oder hinter einem Vorhang. Das ist die zweite. Oder indem er einen Boten sendet, der dann mit seiner Erlaubnis die Offenbarung eingibt. Und das ist also die dritte Form. Also wir haben erstens die Offenbarung, zweitens die direkte Rede hinter einem Vorhang und drittens die Entsendung eines Boten. So wird offenbart. Kommen wir zur ersten Form, die Offenbarung, und zwar zuerst einmal zu den Engeln. Denn Allah Azza wa Jal sagte ja, dass er hier offenbart oder hinter einem Vorhang spricht. Was heißt hinter einem Vorhang? Also direkt. Diese Offenbarung geschieht zuerst von Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln. Und zwar sagt Allah azza wa jal dazu: Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Das ist ein Beispiel. Hier offenbarte also Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, er sprach mit ihnen. Und im folgenden Hadith wird diese Offenbarung auch erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und das ist eine sehr deutliche und detaillierte Beschreibung, wie diese Offenbarung funktioniert. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn Allah eine Angelegenheit offenbaren möchte, spricht er es. Das ist schon mal der erste Schritt. Da ergreift die Himmel das Zittern aus Furcht vor Allah. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala spricht, zittert der Himmel aus Furcht vor Allah. Jalla jalaluhu. Wenn die Leute des Himmels es gehört haben, sind sie wie vom Donner getroffen und werfen sich nieder. Der erste, der danach seinen Kopf erhebt, ist Jibril, alayhi salam. So sagt ihm Allah die Offenbarung. Daraufhin geht er zu den Engeln. Jedes Mal, wenn er an einem Himmel vorbeikommt, fragen ihn die Engel, was sagte unser Herr? Er sagt, also Jibril, die Wahrheit, und er ist der Erhabene und Große. So wiederholen alle Engel, was Jibril sagt, dann übermittelt Jibril die Offenbarung, wo Allah mächtig und majestätisch ist, er ihn damit entsandte. Dieser Hadith zeigt uns, wie gewaltig die Offenbarung ist. Dieser Akt, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas spricht, das ist nicht etwas, was einfach so geschieht, sondern mit Ehrfurcht wird das bei den Engeln aufgenommen, mit Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist also die Offenbarung zu den Engeln und wie die Engel dann diese Offenbarung aufnehmen. Kommen wir nun dann zum nächsten Schritt, und zwar die Offenbarung zu den Propheten. Und diese geschieht auf unterschiedliche Art und Weise, und zwar zum einen in Form eines Traums. Ja, da sagte Aisha radiallahu anha, die Offenbarung begann beim Propheten mit dem guten Traum im Schlaf. So damit begann die Offenbarung. So ist jeder Traum, den er sah, wahr geworden, wie der Anbruch des Morgens. Das heißt, alles, was er gesehen hat, ist auch eingetreten. So begann diese Offenbarung. Das war so eine Art Einarbeitung, damit er sich vorbereitet für die nächste Form der Offenbarung, eben durch Jibril a.s. Ein weiterer Beleg für diese Form, dass Träume eben Offenbarungen sind für die Propheten, bildet die Geschichte des Propheten Ibrahim alayhis salatu wassalam mit seinem Sohn Ismail. Allah erwähnte die Geschichte im Koran, als er sagt, da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben zeigten hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung und wir lösen ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Wo ist nun in diesen Ayat der Beleg dafür, dass der Traum eine Offenbarung ist? Ja?
Was du dazu meinst. Ja gut, wo ist jetzt der Beleg, dass das eine Offenbarung ist? Er sagt, ich habe das geträumt. Sehr schön. Ja? Ja gut, er hat gemeint, du hast diesen Traum erfüllt. Aber wo steht, dass das eine Offenbarung ist? Offenbarung bedeutet ja, Allah Azza wa Jal gebietet ihm etwas, fordert ihn auf zu etwas. Aber es könnte ja einfach nur ein Traum sein, den er gesehen hat. Und dann hat ihm Allah Azza wa Jal gesagt, ja, das ist jetzt eingetreten. Genauso wie bei Yusuf a.s. Er hat ja gesehen, wie die Sonne... Was hat er denn gesagt? Was hat Ismail zu seinem Vater gesagt? Hat er gesagt, tu, was du geträumt hast? Hat er nicht. Hat er gesagt, tu, was du denkst? Nein, er hat gesagt, tu, was dir befohlen wurde. Also wusste Ismail a.s., dass der Traum der Gesandten und Propheten eine Offenbarung ist. Ja, und daher entnehmen wir, dass die Propheten, wenn sie etwas träumen, dass das also eine Forderung ist, etwas umzusetzen. Gut, dann kommen wir zu der Offenbarung, und zwar hinter einem Vorhang. Also jetzt haben wir verstanden, was es bedeutet, dass Allah Azza wa Jal in der Ayah gesagt hat, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben. Das ist jetzt dieser erste Punkt gewesen. Jetzt kommen wir zur Offenbarung hinter einem Vorhang. Was heißt das? Das bedeutet, dass hier Allah Azza wa Jal unmittelbar mit dem Propheten spricht. Ohne einen Vermittler. Aber Allah Azza wa Jal erwähnte, dass das hinter einem Vorhang geschieht. Was meint man damit, dass es hinter einem Vorhang geschieht? Genau, dass man Allah Azza wa Jal nicht sieht. Man hört ihn, also der Prophet hört ihn, aber er sieht ihn nicht. Und das wurde erwähnt in der Geschichte von Musa a.s. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, als nun Musa zu unserer festgesetzten Zeit kam, und sein Herr zu ihm sprach, sagte er, mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue. Das heißt, also hier steht, und sein Herr zu ihm sprach. Ja? Das bedeutet, Allah Azza wa Jal sprach zu Musa. Deswegen wird Musa a.s. Kalimullah genannt. Was heißt Kalimullah? Also derjenige, mit dem Allah gesprochen hat. Sind ja nicht viele gewesen. Also nicht jeder hat diese Stellung bekommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala direkt mit ihm redet. Sondern die allermeisten Propheten und Gesandten wurden durch die Offenbarung geleitet. Also durch den Engel Jibril alayhi salam. Aber nicht nur Musa alayhi salam ist Kalimullah, sondern auch unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Das ist etwas Besonderes, liebe Geschwister, wenn wir über unseren geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Es gibt keine Eigenschaft, keine Besonderheit, die ein Gesandter hatte, die nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch hat. Zum Beispiel, Ibrahim ist was? Khalilullah, also der Liebling Allahs, den Allah liebt. Ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch. Musa ist Kalimullah, eine Besonderheit. Ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch. Yusuf war sehr schön. War der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch. Und so weiter und so fort. Außer eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diese Eigenschaft steht mir nicht zu, sondern nur einem besonderen Propheten. Genau, und was war diese Eigenschaft? Genau, die Herrschaft über die Dschinn. Denn Rasul a.s. hatte den Teufel gefangen, hat ihn gepackt und hat ihn festgebunden. Aber er hat ihn freigelassen. Warum? Weil es war ein Wunsch von Suleiman a.s., dass er die Macht über die Dschinn hat und kein anderer. Das war ein Wunsch von ihm. Ja? Weil in einer anderen Überlieferung heißt es ja, jeder Prophet hatte Wünsche. Ja? Und jeder hat sich seinen Wunsch auch seinen Wunsch geäußert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und meinen Wunsch habe ich gelassen für den Tag der Auferstehung, eben diese Fürsprache für seine Umma. Okay, also, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sprach auch mit Allah. Wann? Ja? Genau. In der Himmelsreise, als Allah Azza wa Jal mit ihm redete, und worum ging's?
Es ging ums
Gebet. Genau.
Dass sich
50 Mal auferlegt wurde, dann wird's. Sehr schön. Das heißt, Ar-Rasul a.s. wurde emporgehoben und Jibril a.s. war mit ihm, und dann vor den Toren des siebten Himmels sagte Jibril zu ihm, trete du ein, ich kann nicht eintreten. Und dann hat Allah Azza wa Jalla ihm auferlegt, 50 Gebete zu verrichten, pro Tag. Dann ging er wieder hinab und traf Musa a.s. Und er sagte ihm, also Musa fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was hat Allah dir gesagt? Er hat ihm gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir 50 Gebete auferlegt. Er sagte, bitte ihn um Erleichterung. Er sagte, ich habe Erfahrung mit Bani Israel. Ja, das heißt, dass es zu schwer sein wird, also Musa a.s. Und deswegen bitte Allah azza wa jalla darum, dass er es erleichtert. Also ging es weiter, bis es 5 Gebete wurden. Dann sagte ihm Musa a.s., bitte Allah um Erleichterung. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein. Und Allah azza wa jalla sagte, es sind 5 und es sind 50. Wie soll das gehen? 5 ist gleich 50. Genau, denn die Belohnung wird ja verzehnfacht. Sehr schön. Also ist auch Ar-Rasul alayhi salatu wassalam Kalimullah tabaraka wa ta'ala. Wie funktioniert nun die Offenbarung des Engels zum Propheten? Also neben der direkten Offenbarung Allahs zu seinem Gesandten, durch Träume bzw. hinter einem Vorhang, geschieht die Offenbarung auch indirekt über die Engel. Und diese Form der Offenbarung geschieht auf zwei Arten. Das heißt, wenn jetzt der Engel dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas offenbart, geschieht das auf zwei Arten. Zum einen, indem der Engel in Gestalt eines Menschen kommt. Und wir haben schon mal erwähnt, dass so der Koran nicht offenbart wurde. Die Sunna ja. Ja, die Sunna wurde so offenbart, wie der bekannte Hadith von Jibril a.s. Was ist der Iman, was ist der Islam, was ist der Ihsan und wann ist die Stunde, also Tag der Auferstehung und was sind die Zeichen, Anzeichen der Stunde. Das ist die Sunna. Aber der Koran wurde nicht so überliefert. Also Jibril a.s. kam nicht in Form eines Menschen und hat ihm gesagt, bitteschön, das ist jetzt der Koran. Die zweite Form ist nun die folgende, und das ist die schwerste für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte er a.s. gelegentlich erscheint es mir wie das Läuten der Glocken. Dies ist für mich die schwerste Art. Er geht von mir weg. Wer? Jibril a.s. Er geht von mir weg, nachdem ich alles, was er mir sagte, verinnerlicht habe. Also auswendig kann. Und manchmal erscheint er mir in der Gestalt eines Menschen. Er spricht mit mir, sodass ich alles verinnerliche, was er sagt. Und Aisha beschrieb, radiallahu anha, diesen Moment, wenn Rasul alayhi salatu wassalam die Offenbarung bekommt, auf dieser schweren Art und Weise. Sie sagte, radiallahu anha, ich sah ihn, wie er die Offenbarung an einem sehr kalten Tag erhielt und seine Stirn schweißüberströmt war. So anstrengend war es für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er diese Offenbarung bekam von Jibril alaihi salam. Dies ist also die Offenbarung und wie sie funktioniert. Man muss natürlich jetzt wissen, dass die Orientalisten, und Orientalisten sind diejenigen, die nicht an den Islam glauben, aber ihn studieren. Ja, also sie erforschen den Islam, aber ohne dass sie glauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah eine Offenbarung bekommt. Und die haben natürlich eine andere Definition für Al-Wahy. Ja? Sondern das ist für sie eine psychische Situation. Ja? Man sagt zum Beispiel, einige Orientalisten sagen, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer alleine war. Er hat sich ja abgekoppelt von der Gesellschaft. Ja? In der Höhle war er dann immer. Ja, und mit der Zeit, das ging ja lange. Das waren ja nicht nur eine kurze Zeit. Irgendwann kam es ihm eben so vor, als ob er Jibril gesehen hat. Ja? Und hochinteressant ist, dass sie dafür überhaupt keinen Beleg haben. Ja, nee, das ist wirklich erstaunlich. Dass man da einfach mal was erfindet und erdichtet. Ja? Warum? Weil man einen Ausweg haben möchte für dieses Phänomen, aber bitteschön ohne an Allah glauben zu müssen. Ja? Und deswegen erfindet, aber wenn wir dann fragen, das ist hochinteressant, was ihr da sagt, könnt ihr uns bitte einen Beleg geben? Nö, gibt's nicht. Ja? Und deswegen sagen wir, Alhamdulillah, also wir Muslime, wir halten uns an wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Ja, wir glauben nicht einfach so, weil wir nichts zu tun haben, sondern weil die Belege eben erdrückend sind, ja, und eindeutig sind. Gut, dann kommen wir, und das gehört jetzt auch noch zur Offenbarung, aber jetzt zur besonderen Offenbarung, und zwar des Korans. Und zwar die Übermittlungsgeschichte des Korans, das nennt sich auf Arabisch Jam'u al-Qur'an. Wie wurde der Koran gesammelt, beziehungsweise was ist die Entstehungsgeschichte? Und dazu kommen wir erst einmal zu den Phasen der Herabsendung. Herabsendung also von wo? Ja gut, von Allah subhanahu wa ta'ala und dann runter zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die erste Phase ist die Niederschrift in die wohlbehütete Tafel. Das war der erste Schritt. Die wohlbehütete Tafel, die kennen wir ja bereits, wir haben ja in dem Unterricht über Al-Qada wa Al-Qadar darüber geschrieben. Und Allah Azza wa Jalla sagte darüber, wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Gemeint ist mit dem Buch, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, wir haben nichts ausgelassen, ohne es im ursprünglichen Buch aufzuzeichnen. Also, dieses Buch also, Al-Lawhu Al-Mahfuz. Und so müssen wir auch, das werden wir noch sehen, inshallah, wenn wir über die Tafsir-Methoden reden, so müssen wir den Koran verstehen. Ja? Ich verstehe ihn, wie ein Gefährter ihn verstanden hat. Denn er hat es ja von wem? Vom Propheten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. So, und wie funktionierte das? Wie geschah das? Also, dass der Koran von Allah zum Lawh al-Mahfuz kam. Wie funktionierte das? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat uns dies erklärt. Und zwar sagte er, Allah hat für seine Geschöpfe 50.000 Jahre, bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat, alles festgelegt. Ja? Und das haben wir ja schon mal erklärt. Und wenn er alles festgelegt hat, dann gehört der Koran natürlich auch dazu, oder nicht? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, als er alles festlegte und diesem Schreibrohr auferlegte, alles zu schreiben, was sein wird bis Yawm al-Qiyamah,
da gehört der Koran natürlich dazu, oder gehört er nicht dazu?
Und deswegen so müssen wir das so verstehen, was es bedeutet, dass der Koran im Lauh al-Mahfud ist, weil eben Allah subhanahu wa ta'ala alles vorgesehen hat. Und Allah azza wa jal sagt, und gewiss, er ist in der Urschrift des Buches bei uns wahrlich erhaben und weise. Wer ist in der Urschrift, also fil Lauh al-Mahfud? Wa innahu fi ummil kitab. Wer? Der Koran natürlich. Und das wird umso deutlicher in der folgenden Ayah. Nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Also da ist es eindeutig, dass hier der Koran gemeint ist, der in dieser wohlbehüteten Tafel ist. Das Wort für wohlbehütet, und zwar mahfuz, kann als mahfuzin gelesen werden, sodass diese Eigenschaft der Tafel zugeschrieben ist. Und dies bedeutet, dass alles, was auf dieser Tafel ist, wohlbehütet ist. Fi lawhin mahfuzin, also auf einer wohlbehüteten Tafel. Also die Tafel ist wohlbehütet, dementsprechend ist was? Der Koran natürlich wohlbehütet, weil der innerhalb dieser Tafel ist. In einer anderen Mutawatir Qira'a, also Lesart, wird das Wort Mahfuzun gelesen. Fi lawhin mahfuzun. Und hier, in diesem Fall bezieht sich diese Eigenschaft auf den Koran. Bal huwa Qur'anun majidun. So, und jetzt könnte man, natürlich, im Koran steht es nicht so, aber nur damit man das grammatikalisch mal nachvollzieht, könnte man jetzt noch eine Eigenschaft, es heißt ja Koran, Majid, Majid heißt was? Ruhmvoll, gewaltig. Ja? Koran, der ruhmvoll ist, mahfuzun, der behütet ist, fi lawhin. Okay? So kann man das grammatikalisch auch verstehen. Ja, das heißt, diese letzte Eigenschaft, dass er behütet ist, wurde nach hinten gestellt. Vor was? Vor dem Satz fi lawhin. Ist das klar? Sehr schön. Also in beiden Fällen kommt hervor, dass was ist? Dass der Koran wohl behütet ist. Ja, dass der Koran wohl behütet ist. Also das ist die erste Phase. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran niederschreiben lassen vom Schreibrohr im Lauh al-Mahfuz. Warum? Weil er alles niederschrieb. Subhanahu wa ta'ala. Dann kommen wir zur nächsten Phase, und zwar zur Herabsendung in den untersten Himmel. Die zweite Phase beinhaltet die vollständige Herabsendung des Korans, und zwar zum Haus der Macht. Zum Haus der Macht, Baytu al-Izzah. Die Belege dafür sind erst einmal aus dem Koran. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Wir haben es, also wer? Al-Quran. Wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Ja, also es, das Buch, also der Koran. In Surat al-Qadr kennt ja jeder, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Wen haben wir hinabgesandt? Den Koran. Und Allah Azza wa Jal sagt, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Und in einer anderen Sura heißt es, und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart, so geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen, und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen. Wohlgeordnet vorgetragen. Ibn Abbas sagt, Der Koran wurde der wohlbehüteten Tafel entnommen und in das Haus der Macht im untersten Himmel gesetzt. Danach stieg Jibril mit ihm nach und nach auf den Propheten herab, sallallahu alaihi wasallam, und trug ihn wohlgeordnet vor. Und so verstehen wir sämtliche Ayat, die über dieses Phänomen sprechen. So, das heißt, also Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Koran gesprochen, wie wir das schon mal erwähnt haben. Dieser Koran wurde dann in der wohlbehüteten Tafel niedergeschrieben. Dieser Koran wurde dann in der Nacht der Bestimmung herabgesandt in das Haus der Macht. Und dann hat Jibril a.s. immer wieder einen Teil davon dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. In was für einer Zeitspanne? 23 Jahre. Also, die nächste Phase ist die Herabsendung auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla sagt, einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Also das ist der Beleg dafür. Und natürlich das Leben des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist ja ein Beleg auch dafür, dass der Koran nach und nach offenbart wurde. Aber der Koran, und das ist ja das Fantastische nun, der Koran, den gab es schon. Der Koran, den gab es schon vorher. Aber er wurde dann entsandt oder herabgesandt zu bestimmten Ereignissen. Ja, zu bestimmten Ereignissen. Und das hat natürlich viele Nutzen, wie wir noch sehen werden. Und zwar die Wissenschaft der Offenbarungsursachen und Gründe. Also es hat sehr, sehr viele Auswirkungen auf das Leben eines Menschen. Die Überlieferung von Ibn Abbas beweist, dass der Koran nach und nach auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Jibril stieg mit den Worten herab, die von Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen wurden. Weder Jibril noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben auf die Worte eingewirkt. Damit kommen wir zum Schluss dieses Kapitels und das nächste Mal geht es weiter mit der, sagen wir mal, ersten Teildisziplin in der Koranwissenschaft, und zwar die mekkanischen und medinensischen Sura. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.